Man hört ja immer wieder mal, dass wir irgendwie in Deutschland die Welt nicht retten können und Europa nur alleine vorne weggeht, und das stimmt einfach nicht. Wir sehen es in vielen anderen Ländern, dass die Energiewirtschaft vor allem dekarbonisiert wird, dass aber auch die Industrie dekarbonisiert wird, dass Mobilität im Sinne von Elektroautos und Ähnlichem dekarbonisiert wird. Wir sehen es in Asien, insbesondere natürlich China. Die Chinesen sind eigentlich sehr, sehr gut da drin, langfristig zu denken, strategisch zu denken, und sie sind auch verdammt gut in der Skalierung. Das heißt, wenn bei denen mal die Elektrolyseure laufen, dann werden da sofort Hunderte gebaut, Tausende gebaut, je nachdem, wie viel sie brauchen. Und da sind sie dann ein ganzes Stück schneller als wir. Insofern habe ich die strategische Sorge für Europa, für Deutschland, für unsere Industrie, dass wir hier Zukunftsmärkte aus der Sicht verlieren.
Für uns war es halt sehr früh klar, wir haben ein langfristiges Verständnis, dass wir uns entsprechend anpassen müssen, dass CO2 einen langfristig steigenden Preis hat. Das ist damals auch in Paris verabredet worden, und das ist ja auch sozusagen der Grundgedanke hinter dem Emissionshandel gewesen. Und das sehen wir als langfristige Entwicklung. Und wir haben uns da schon immer gesagt, wir wollen uns darauf einstellen, wir wollen sozusagen zukunftsfähig aufgestellt sein. Und das sehen wir jetzt so auch als strategische Investition in die Zukunft und die Zukunftsfähigkeit unseres Unternehmens. Eine Einordnung: Wir machen jetzt ca. 5 Millionen Tonnen Rohstahl und emittieren ungefähr 8 Millionen Tonnen CO2 dabei. Das heißt, es ist ungefähr 1%, sogar ein bisschen mehr als 1% der deutschen Emissionen, jetzt allein an unserem Standort. Und sind halt dann sehr schnell dazu gekommen, dieses SALCOS-Projekt zu entwickeln. Ein extrem großes Transformationsprojekt. Solche Investitionen haben wir normalerweise nicht. Also natürlich gibt es mal, dass wir Großanlagen bauen, die auch im dreistelligen Millionenbereich dann liegen. Aber es kommt alle paar Jahre dann höchstens jetzt vor bei uns im Bereich der Stahlerzeugung. Und jetzt investieren wir 2,7 Milliarden Euro. Und das ist natürlich schon wirklich ein ganz, ganz, ganz großer Schritt für uns.
Während wir alle in der Sommerpause waren, hat die EU ihren neuen ETS-Plan vorgestellt, mit dem Versprechen, dass nun endlich die Klimaziele und die Wettbewerbsfähigkeit unter einen Hut passen sollen. Nebenbei gab es auch noch eine Anpassung bei CBAM. Ich hatte es euch versprochen, in den ersten Folgen dieser Staffel widmen wir uns wirklich ein paar der Kernthemen, die man als Sustainability Manager oder Geschäftsführender auf dem Schirm haben sollte, unabhängig davon, ob ihr direkt oder indirekt vom Emissionshandelssystem der EU betroffen seid. Denn es geht um die große Frage, wie verändert sich gerade das regulatorische Spielfeld, damit ihr wirtschaftlich erfolgreich eure Klimaziele erreichen könnt. Und für den perfekten Deep Dive aus Theorie und Praxis habe ich mir gleich zwei Gäste eingeladen. Auf der einen Seite Frank Best, Professor für Betriebswirtschaftslehre an der HTWG Konstanz. Zudem forscht er auch noch am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und hat seinen Fokus genau darauf, wie der EU-Emissionshandel Unternehmen in ihrer Dekarbonisierung beeinflusst. Er ist in der Folge mein Ansprechpartner, um wirklich alles gefährliche Halbwissen auszuräumen. Und damit ihr wirklich konkrete Bilder und Praxisbeispiele vor Augen habt, habe ich mir auch noch Alexander Redenius eingeladen. Er steckt nämlich in einem der vermutlich größten Dekarbonisierungsprojekte in Deutschland. Er leitet bei Salzgitter-Mannesmann Forschung den Bereich Ressourceneffizienz und Technologieentwicklung und ist einer der Mitinitiatoren von SALCOS. SALCOS ist ein milliardenschweres Investitionsprogramm von Salzgitter, mit dem sie in der Stahlproduktion massiv CO2 einsparen wollen. Und er wird mir sagen, wie man als Pionierunternehmen so eine milliardenschwere Transformation auf die Gleise setzt, wenn sich links und rechts ständig die regulatorischen Rahmenbedingungen verändern. Also freut euch auf ein Regulierungsupdate mit Frank und die komplette Einordnung aus der Praxis mit Alexander. Und damit herzlich willkommen bei Gewinne Zukunft, dem Nachhaltigkeitspodcast der Pioniere und Professionals. Mein Name ist Zackes, ich freue mich enorm, dass ihr wieder alle mit an Bord seid. Wer es eilig hat, nutzt die Kapitelfunktion, um direkt zu den Themen zu springen, die für euch am wichtigsten sind. Los geht's. Moin Frank, schön dich mit an Bord zu haben vom Bodensee mit historisch niedrigem Pegelstand und ich glaube satten 34 Grad im Office. Schön dich mit dabei zu haben.
Ja, hallo Zackes, hallo Alexander.
Also du hast, ich sag mal, für all die Themen, die dich beschäftigen als Professor, du hast gerade wortwörtlich den Grund dafür vor der Nase, wenn du aus dem Fenster guckst mit dem Bodensee, würde ich mal sagen.
Ja, das kann man wohl nicht anders sagen. Wir neigen ja dazu, beim Klimawandel oft über die naturwissenschaftlichen Veränderungen zu sprechen, seien es jetzt Dürren, Extremwetter oder Ähnliches. Aber was mich natürlich auch sehr stark interessiert, das sind die wirtschaftlichen Folgen des Ganzen, die man vielleicht mal ein bisschen vergisst dabei. Wir haben nämlich jetzt gerade schon das Problem, dass die Schifffahrt betroffen wird von den Niedrigwasserständen. Und das sind natürlich auch ökonomische Folgen, die da dranhängen. Das sind Kosten, die auf uns zukommen und die werden in der Zukunft nicht weniger werden, wenn wir nicht bald umsteuern.
Und auch richtig schön, dich mit an Bord zu haben. Alexander, ich habe es gesagt, du steckst in einem der Pionier-Leuchtturmprojekte in unglaublicher Größenordnung mit drin. Salkos von Salzgitter. Und jetzt gerade auch das Thema, was wir mit dem wir gleich einsteigen werden, die ETS-Anpassung. Ich meine, da stecken Jahre von Arbeit drin in deinem Projekt und die ETS-Anpassung wirkt sich drauf aus. Also ich glaube, auch ein spannender Sommer für dich.
Auf jeden Fall, ja. Hallo auch von meiner Seite.
Steigen wir direkt ein. Erstmal so mit dem Update. Ich glaube, das interessiert die meisten immer als erstes. Frank, von dir eine Einordnung. Was hat die EU-Kommission verkündet? Was sind so die wichtigsten Headlines, was hier also verabschiedet werden soll? Ich glaube, das muss noch durch den Rat und das Parlament, aber erstmal stimmt die Richtung. Und für mich auch das Wichtigste, die Frage, in dieser Pendelbewegung vom Omnibus, wo wir diesen riesigen Rollback haben, hat sich das Pendel beschleunigt, verlangsamt? Ist das irgendwo so mittendrin? Was ist für uns die wichtige emotionale Botschaft als intrinsisch motivierte Sustainability-Profis?
Gut, zunächst, also wir sprechen hier nur vom ETS-1 erstmal. Ne? Das heißt also das Emissionshandelssystem für die Energiewirtschaft und die Industrie. ETS-2, was Mobilität, Wärme betrifft, lassen wir hier völlig außen vor. Der Vorschlag, den die EU-Kommission jetzt vor knapp 3 Wochen, ich glaube am 16. oder 17. Juli rausgebracht hat, ist aus meiner Sicht nicht 1:1 mit den Omnibus-Paketen korreliert, sondern es ist eine langfristigere Anpassung. Ich würde mal sagen, dass es auch durchaus mit den veränderten politischen Verhältnissen in den letzten 1,5 Jahren in Europa zu tun hat. Ich würde sagen, es ist eine Mischung aus, wir nehmen den Fuß vom Gas und ziehen gleichzeitig die Handbremse leicht an, möchten aber trotzdem die Geschwindigkeit nicht verlieren. Wie das genau klappen soll, wird sich tatsächlich zeigen. Du hast es gesagt, das ist ein Vorschlag. Jetzt müssen wir sehen, was sie daraus machen. Die wichtigsten Punkte vielleicht, also ihr wisst wahrscheinlich alle, der europäische Emissionshandel funktioniert so, dass wir eine jährliche Grenze festlegen, wie viele Emissionszertifikate ausgegeben werden. Die werden auktioniert und diese Menge wird Jahr für Jahr abgesenkt bis auf irgendwann null. Und dieser Absenkpfad, der wird über den linearen Reduktionsfaktor LRF festgelegt. Das heißt, wie viel Prozent wird praktisch Jahr für Jahr runtergenommen. Und die EU steuert im Wesentlichen die Mengen an Zertifikaten über diesen LRF über die nächsten 20 Jahre. So, und das war ein ziemliches Hin und Her. Nur ganz kurz in die Historie. Der LRF, der lag lange Zeit bei 2,2 und ist dann erst 2024 auf 4,7 aus dem Kopf, 4,3, 4,7 angehoben worden. Das heißt also, es ist deutlich verschnellert worden. Also die Reduzierung ist stärker geworden und jetzt gerade mal 3-4 Jahre später wird das Ganze also wieder abgebremst und der LRF soll auf 3,7 angepasst werden, also nicht mehr 4,3% pro Jahr runter, sondern 3,7 ab 2031. Das ist also eine der wesentlichen Änderungen. Das heißt auf Deutsch, dass mehr Zertifikate vorhanden sind. Ein Zertifikat ist eine Erlaubnis, eine Tonne CO2-Äquivalent auszustoßen. Das heißt, wenn dieser Pfad also langsam runtergeht, dann dürfen wir erstmal ohne weitere Anpassungen mehr CO2 emittieren als noch vor diesem Reformvorschlag.
Das heißt für mich, das waren jetzt quasi abstrakte Zahlen im Podcast, aber wir stellen uns eine Linie vor Augen vor. Bisher fiel die relativ steil ab und jetzt haben sie dafür gesorgt, dass das Abfallen ein bisschen flacher ist und das wirkt sich ganz konkret auf. Du hast ja gesagt, das Ziel ist auf Null runterzukommen und das heißt, dieses Null erreichen verschiebt sich dadurch so Pi mal Daumen um 10 Jahre nach hinten, oder?
Ja, so kann man das sagen. Heute oder mit der jetzigen Regelung, mit den jetzigen LRFs, wäre das letzte Zertifikat 2039 ausgegeben worden. Und die EU hat auch ganz klar gesagt, wir passen diesen Emissionshandel an unser Ziel an, nämlich 2040 nicht auf 100% Reduzierung zu kommen, sondern nur auf 90. Also insofern kann man durchaus sagen, dass das eine konsistente Anpassung ist mit dieser Verringerung der Kurve, die du da gerade genannt hast, völlig richtig, sollen wir im Jahr 2040 auf 90% Reduzierung für die ETS-1-Sektoren kommen, immer verglichen mit 1990.
Stecken, glaube ich, noch ein paar andere Sachen drin. Also indirekt ist quasi, glaube ich, auch bei CBAM hat sich ein bisschen was verlangsamt und dergleichen. Das sind so Feinheiten, die werden wir im Laufe der Folge noch diskutieren. Jetzt haben wir erstmal die Verkündung der EU. Das klingt erstmal so, dass ich sage, ist erstmal ein Papier, ne? Was das bedeutet, auch für Menschen, die wirklich tief in der Transformation stecken. Das ist jetzt die Frage mit dir, Alexander, so als erste Reaktion, bevor wir tief bei euch einsteigen. Wie war die Stimmung im Büro nach der Verkündung dieses Plans? Spielt euch das in die Hände? Seid ihr da eher sauer oder wie wirkt sich das bei euch aus?
wie du auch gerade schon gesagt hast, ist es erstmal nur eine Ankündigung, ein Entwurf, der noch durch Rat und Parlament dann nachher muss. Wie auch gerade schon Frank gesagt hat, die Auswirkungen sind ja dann eher sozusagen in der Zukunft. Das heißt, betrifft ja dann eher die Zeitspanne 2031 dann folgende mit dieser Verringerung dieses Faktors. Ich meine, die Diskussion wird ja schon länger geführt, gerade auch von der Chemieindustrie, aber auch von Wettbewerbern von uns, dass eine Anpassung am Emissionshandel notwendig ist. Ja, ich meine, wir fühlen uns als Pionier. Wir haben uns sehr früh ja dazu entschlossen, eine CO2-arme Stahlerstellung aufzubauen, die wir unter dem Begriff SALCOS auch firmiert haben. Und ja, natürlich haben wir jetzt schon so ein bisschen die Befürchtung, dass wir als Pionier bestraft werden. Also natürlich haben wir damals darauf gebaut, dass CO2 teurer wird. Ist ja natürlich auch ein Teil. Wir bauen eine neue Route auf, die weniger CO2 emittiert, aber natürlich dann erstmal teurer ist in den Produktionskosten. Das heißt, wir brauchen einen Ausgleich. Eine Komponente sollte natürlich auch dann der Emissionshandel darstellen, dass wir dadurch entsprechend durch geringere Emissionen auch Einsparungen haben. Und die Befürchtung war natürlich, dass das jetzt ja massiv nachlässt, dass der Preis nicht so steigt, wie jetzt vielleicht damals mal prognostiziert worden ist, was natürlich auch unser Geschäftsmodell dann gefährdet. Wie gesagt, in Summe erstmal noch ein Entwurf, deswegen kann man es noch nicht final einschätzen. Und zweite Einschätzung, es ist halt vielleicht auch zumindest jetzt auf den ersten Blick noch nicht so schlimm wie befürchtet. Aber sicherlich ist es jetzt nicht irgendwie, dass es uns jetzt Rückenwind verleitet.
Gerade bei dem Thema Rückenwind, Alexander, wenn man so reinschaut, es gibt ja noch einige Stahlhersteller in Deutschland. Und ich sag mal so, über den Kamm geschert, die Hälfte, glaube ich, ist bei ihren ambitionierten, ich sag mal, Grünstahlprojekten eher wieder ausgestiegen, verschiebt das komplett oder so, oder ist sogar auch gegen die ganze Entwicklung. Ihr bleibt wirklich dran. Ihr seid früh eingestiegen, ihr bleibt jetzt noch dran. Was ist so der Gedanke dahinter? Oder was macht ihr anders, was jetzt, ich sag mal, platt gesagt, ThyssenKrupp oder so macht oder andere Hersteller jetzt aus anderen Ländern wie ArcelorMittal oder so?
Ja, ich meine, natürlich muss man wieder gucken, auch dann die jetzt gerade von dir genannten Wettbewerber, natürlich auch eine unterschiedliche Konstellation. Also ArcelorMittal ist halt weltweit aktiv. Die haben auch mehrere Standorte, auch in Europa, aber auch weltweit betrachtet. Und die gucken natürlich auch, wo können wir sozusagen ja global am günstigsten produzieren. Und wir merken jetzt ja auch schon so erste Effekte, dass dann natürlich auch Aktivitäten, die vielleicht in Deutschland geplant waren, es gab ja auch eine Förderzusage für deren Transformationsprojekt, dass sie nicht umgesetzt werden, dass jetzt halt dann Projekte vielleicht in Frankreich realisiert werden und dann Nutzung dann von auch ja vergleichsweise günstigen Industriestrom, den die dann auch da für mehrere Jahre bekommen. Also dass man jetzt natürlich dann schon merkt, dass da auch Industriepolitik gemacht wird. Das ist natürlich eine so eine Komponente. Wie gesagt, für uns war es halt sehr früh klar, wir haben ein langfristiges Verständnis, dass wir uns entsprechend anpassen müssen, dass CO2 einen langfristig steigenden Preis hat. Das ist damals auch in Paris verabredet worden und das ist ja auch sozusagen der Grundgedanke hinter dem Emissionshandel gewesen. Und das sehen wir als langfristige Entwicklung. Und wir haben uns da schon immer gesagt, wir wollen uns darauf einstellen, wir wollen sozusagen zukunftsfähig aufgestellt sein. Und das sehen wir jetzt so auch als strategische Investition in die Zukunft und die Zukunftsfähigkeit unseres Unternehmens. Und deswegen gucken wir jetzt auch nicht, was jetzt gerade kurzfristig Situation ist, sondern langfristig gibt es halt keine Alternative, unserer Einschätzung nach. CO2 wird teurer werden. Wir merken ja auch jetzt, dass es immer stärkere ja auch Auswirkungen des Klimawandels gibt, die auch immer wieder präsent sind, seien es jetzt irgendwelche Waldbrände oder auch Wasserknappheiten und Sonstiges. Ich glaube auch, dass es ja in der Gesellschaft ankommen wird und da müssen wir etwas tun. Und wir sind einfach eine sehr energie- und CO2-intensive Branche, sodass da auch gar keine Alternative unserer Ansicht nach besteht, als jetzt diesen Weg zu gehen.
Wir werden später in der Folge noch auch ganz kurz schauen, wie ihr die PwC-Studie einordnet, die ja sagt, Grünstahl in Deutschland schwierig langfristig. Aber erstmal deine Einordnung, Frank, wenn du auf die verschiedenen Player im Markt guckst, Grünstahl, also wie wichtig ist das als Geschäftsmodell, wie zukunftsfähig ist das grundsätzlich? Also würdest du sagen, Alexander macht eigentlich alles richtig mit seiner Mannschaft oder mit seinem Team?
Strategisch machen sie es mit Sicherheit richtig. Und das ist etwas, was wir, glaube ich, nicht vergessen dürfen. Wir müssen dekarbonisieren. Die Gründe sind hinlänglich bekannt und auch erwähnt worden. Und man hört ja immer wieder mal, dass wir irgendwie in Deutschland die Welt nicht retten können und Europa nur alleine vorne weggeht. Und das stimmt einfach nicht. Das ist also faktisch falsch. Wir sehen es in vielen anderen Ländern, dass die Energiewirtschaft vor allem dekarbonisiert wird, dass aber auch die Industrie dekarbonisiert wird, dass Mobilität im Sinne von Elektroautos und Ähnlichem dekarbonisiert wird. Wir sehen es in Asien, insbesondere natürlich China. Die Chinesen sind eigentlich sehr, sehr gut da drin, langfristig zu denken, strategisch zu denken und sie sind auch verdammt gut in der Skalierung. Das heißt, wenn bei denen mal die Elektrolyseure laufen, dann werden da sofort Hunderte gebaut, Tausende gebaut, je nachdem, wie viel sie brauchen. Und da sind sie dann ein ganzes Stück schneller als wir. Insofern habe ich die strategische Sorge für Europa, für Deutschland, für unsere Industrie, dass wir hier Zukunftsmärkte aus der Sicht verlieren. Was dieses Update hier, dieser Vorschlag des EUTS zeigt, aus meiner Sicht ist, dass man versucht, länger am Status quo festzuhalten. Das Ziel der Dekarbonisierung ist nicht aus der Welt, aber man versucht, es langsamer zu erreichen, sanfter zu erreichen. Und ich habe die Sorge, dass wir damit von einem First Mover irgendwo ins Mittelfeld, wenn nicht sogar in den Hintergrund rutschen.
Apropos First Mover, wenn ich mit Sustainability Managern spreche, dann habe ich das Gefühl, wenn es um ESG-Software geht, dann fühlen die sich alle noch irgendwie so als First Mover mit ihrem Anbieter. Egal, welches Tool sie nutzen, keiner ist so richtig zufrieden. Manche überlegen sich zu wechseln, zum Beispiel von Tool A zu Tool B. Wenn ich aber mit jemandem spreche, der Tool B hat, dann ist er auch unzufrieden. Also irgendwie gibt es noch keinen Goldstandard. Und da habe ich mir überlegt, was gäbe es Besseres als einen richtig coolen Call, in den nur Sustainability Manager dürfen? Es ist vertraulich, es wird nicht aufgezeichnet und ihr könnt euch miteinander wirklich offen und ehrlich darüber austauschen, welche Erfahrungen mit eurem Anbieter ihr gesammelt habt und hört dann aber auch von eurem Gegenüber, ob das Gras auf der anderen Seite wirklich grüner ist. Wenn ihr Interesse dran habt, es haben mir schon super viele geschrieben, die gerne und offen einen Einblick in ihr Tool geben wollen, dann meldet euch bei mir zackes@gewinnezukunft.de, zackes@gewinnezukunft.de. Aktuell denke ich, dass der Call am 15. September morgens von 8.30 Uhr bis 9.30 Uhr auf Teams stattfinden wird. Schickt mir eine E-Mail und ich schicke euch in den nächsten Tagen die Einladung dazu. zackes@gewinnezukunft.de. Und wenn ihr selber noch einen Einblick in euer Tool geben wollt, schreibt das gerne gleich dazu. The more, the merrier. Wie gesagt, lockerer Austausch, vertraulich, damit ihr wirklich offen drüber reden könnt. Weiter geht's. Das ist jetzt die Momentaufnahme im Moment. Und um wirklich zu ergänzen, wie wir uns hierhin bewegt haben, machen wir so einen kleinen Throwback, Rewind in History sozusagen, an den Ursprung von Salkos, Alexander. Salkos, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, steht für Salzgitter Low Carbon Steel, also quasi euer Programm für Grünstahl. Wann ist das entstanden und wie signifikant ist das? Jetzt so meine gerundeten Zahlen sind, Salzgitter macht grob 10 Milliarden Umsatz. Das Projekt allein in der Förderung stecken 1,3 Milliarden drin. Und die Relation quasi von der Förderung für das Projekt, von einem Gesamtumsatz, zeigt dir schon, was für ein signifikantes. Das ist jetzt nicht irgendwie ein kleines Forschungsprojekt in der Abteilung irgendwo in dem Zimmer bei dir, bei Salzgitter Mannesmann. Es ist fundamental. Also wie habt ihr euch dahin entwickelt, strategisch? Wann hat das angefangen? Was waren die Überlegungen zwischen, du bist ja Mitinitiator, eurem Forschungsteam und der Geschäftsführung?
Ja, wie du schon sagst, also die Überlegungen reichen ja sehr lange zurück. Ich meine, damals auch der Emissionshandel ist ja auch schon vergleichsweise lange in Europa etabliert, seit 2005. Pariser Klimaabkommen 2015, da wurde sich auch nochmal drauf verständigt, dass man gesagt hat, okay, wir wollen entsprechende CO2-Emissionen reduzieren. Und spätestens zu dem Zeitpunkt war uns dann auch sozusagen klar, dass wir entsprechend was machen müssen. Wie du gerade schon erläutert hast, wir sind energie- und CO2-intensiv in der Produktion. Vielleicht mal eine kleine eine Einordnung. Wir machen jetzt ca. 5 Millionen Tonnen Rohstahl und emittieren ungefähr 8 Millionen Tonnen CO2 dabei. Das heißt, es ist ungefähr 1%, sogar ein bisschen mehr als 1% der deutschen Emissionen, jetzt allein an unserem Standort. Also schon eine signifikante Menge. Deswegen war für uns klar, okay, es gibt einfach jetzt diese Rahmenbedingungen. Wenn wir das entsprechend ernst nehmen, dann wird halt CO2 langfristig auch ein Kostenfaktor sein, der sich ja auch dann sozusagen durch den Emissionshandel entsprechend ja dann auch dann monetär bemerkbar macht. Und da haben wir uns halt sehr früh die Frage gestellt, was gibt es denn an Möglichkeiten? Wie können wir denn zukünftig Stahl erstellen? Was gibt es denn für Ansätze? Und man kann ja verschiedene Ansätze verfolgen. Carbon Capture and Utilization, Carbon Capture and Storage war sicherlich auch nochmal eine Überlegung, die man anstellen konnte. Aber wir haben uns halt dann sehr früh dazu entschieden, auch mit Blick auf, ja, auch auf physikalische Faktoren, also wie effizient ist denn sowas, was hat man für Vermeidungsfaktoren, wie viel Wasserstoff oder wie viel Energie brauche ich halt, um auch dann CO2 einzusparen. Und das gestaltet sich halt im Stahlbereich sehr gut, wenn man halt entsprechenden Ansatz findet, dass man das CO2 vermeidet. Also dass man jetzt sozusagen jetzt von der Kohle weggeht und wir gehen ja hin dann halt zum Wasserstoff bei dem Salkos-Projekt und da haben wir einfach einen guten Faktor. Und am Ende muss es ja auch darum gehen, dass man möglichst effizient so eine Transformation erreicht. Wir werden sicherlich in Deutschland nie die günstigsten Energiepreise haben. Deswegen müssen wir einfach gucken, dass wir da halt durch so eine hohe Effizienz das gemacht haben. Das war so ein bisschen dann nach dem Auslöser des Pariser Klimaabkommens zu gucken, okay, was gibt's für Wege, haben verschiedene angesehen und uns dann sehr früh dazu entschieden, dass das eigentlich der Weg sein muss, weil die Alternativen entsprechend unattraktiver sind und haben dann alles in die Wege geleitet, anfangs durch die Forschungsprojekte, du hast es erwähnt, haben uns dann mit Wasserstoff sehr intensiv beschäftigt, hatten dann auch diverse Forschungsprojekte, auch mit zum Teil kleinen Startups, haben viel mit Anlagenbaufirmen gesprochen, was gibt's denn für Ansätze, haben die nebeneinander gestellt, haben Erfahrungen gesammelt und sind halt dann sehr schnell dazu gekommen, dass dieses Salkos-Projekt zu entwickeln und dann ja auch dann seit 2015 und dann dem richtigen Projekt starten 2022 dann auch in die Umsetzung zu bringen. Und wie du auch schon gerade gesagt hast, für uns ist halt natürlich ein extrem großes Transformationsprojekt. Solche Investitionen haben wir normalerweise nicht. Also natürlich gibt es mal, dass wir Großanlagen bauen, die auch im dreistelligen Millionenbereich dann liegen. Aber es kommt alle paar Jahre dann höchstens jetzt vor bei uns im Bereich der Stahlerzeugung. Und jetzt investieren wir 2,7 Milliarden Euro. Man sieht es im Hintergrund jetzt bei mir, es ist eine Großbaustelle, wo wirklich eine Menge passiert ist. Die Anlagen gehen nächstes Jahr in Betrieb. Also man sieht auch, wir haben jetzt wirklich die letzten 4 Jahre auch schon viel gemacht. Und das ist natürlich schon wirklich ein ganz, ganz, ganz großer Schritt für uns.
Jetzt muss ich ein bisschen für das Glossar ein paar Sachen ergänzen, weil du hast sie so rausgeworfen. Ich glaube, die meisten Leute, die zuhören, haben es auf dem Schirm. Aber trotzdem, um auch quasi die Newbies abzuholen. Du hast gesagt, Carbon Capture und Storage, glaube ich. Also das heißt, wir produzieren was. Du hast ja gesagt, die Relation 5 Millionen Tonnen Stahl, 8 Millionen Tonnen CO2. Eine signifikante Menge. Also mehr in der alten Produktion quasi mehr CO2 als Stahl geht hinten an der Fabrik raus. Und das heißt, das geht so raus und Carbon Capture und Storage wäre, wir fangen das CO2 irgendwo wieder ein, das ist ein sehr energieintensiver Prozess, dann müssen wir auch gucken, was wir damit machen, verpressen wir es in den Boden oder so. Dann gab es da die CCU, also die Carbon Capture and Utilization. Gut, jetzt haben wir das CO2, vielleicht können wir es sogar produktiv einsetzen als Grundstoff für die Chemieindustrie oder sowas. Und dann habt ihr gesagt, und das war noch das dritte Kürzel, nämlich CDA, Carbon Direct Avoidance. Das heißt, wir sorgen erst gar nicht für, dass wir uns um die vorgenannten Dinge Sorgen machen müssen, weil es kommt erst gar nicht dazu, dass das CO2 in der Produktion entsteht.
Ganz
und
genau.
Da habt ihr gesagt, das ist unterm Strich quasi die wirtschaftlichste und auch klimatechnisch sinnvollste Lösung.
Ja, wirtschaftlich würde ich jetzt mal in Frage stellen, das muss
okay.
man sehen, aber zumindest jetzt die effizienteste. Ne? Es muss ja darum gehen, wie viel Energie brauche ich halt, um halt das CO2 zu vermeiden. Und da ist halt der Faktor bei dem Vermeiden sehr viel besser, als wenn ich das CO2 nehme und daraus dann wieder neue Rohstoffe oder andere Dinge Bauer.
Frank hat da schon direkt eine Anmerkung.
Genau, ich wollte es nur noch mal in Erinnerung rufen. Also Alexander, du hattest völlig richtig gesagt, CO2 wird teurer. Wir sollten dabei aber nicht vergessen, CO2 ist auch heute schon extrem teuer. Die Emission von CO2 ist auch heute schon teuer. Umweltbundesamt schätzt 300 plus Euro pro Tonne emittiert an Umweltschäden. Und wenn wir hier sagen, CO2 wird teurer, dann heißt es eigentlich erstmal, dass die Kosten, die durch diese Emission verursacht werden, tatsächlich auch dem Verursacher zugeordnet werden. Denn heute ist es so, dass die Gesamtgesellschaft global mehr oder minder die Kosten unserer Treibhausgasemissionen bezahlt. Und das sind dann eben irgendwelche zerstörten Häuser, ganze zerstörte Dörfer. Das sind Disruptionen in den Lieferketten und Ähnliches. Das sind Starkregenereignisse. Alle diese Dinge, die kosten natürlich Geld. Und das ist ja auch einer der wesentlichen Gründe, weshalb wir CO2 bepreisen, um zu sagen, naja, es ist eigentlich zu billig dafür, was es die Gesellschaft tatsächlich kostet.
Kurz auch für mich wieder gefährliches Halbwissen. Du hast gesagt, die 300 Euro pro Tonne reale Kosten in der Gesellschaft. Zum aktuellen Stand, wir nehmen das auf, August 2026, CO2-Preis reell für die Industrie.
Der liegt bei 75 Euro oder sowas, ne?
Also ist ein großes Delta noch.
Das ist ein großes Delta.
Das sind wirklich kleine wichtige Details, die ich merke, in dem Podcast man immer wiederholen muss, weil das so ein komplexes Thema ist, Nachhaltigkeit. Und man arbeitet, es ist wie ein Universum. Und ich finde, man setzt leicht Dinge voraus, die man aber dann im Alltag gar nicht irgendwie tracken kann, je nachdem, an welchem Ende man dran arbeitet. Deswegen ist mir immer wichtig, nochmal kurz diese Sachen wachzurufen. Jetzt nochmal zurück rein technologisch, Alexander, ganz schnell für Newbies, die in der Stahlindustrie nicht unterwegs sind. Also was heißt das technologisch? Wie innovativ ist das, was ihr angeht? Oder welche Schritte waren das? Das, was ich mir gegoogelt habe, ist, dass sozusagen da drei Phasen Teil von Salco sind in eurer Umstellung. Wirklich, du hast ja gesagt, das ist eine Großbaustelle. Also was müsst ihr umbauen? Was ist da wichtig?
Ja, vielleicht mal ein ganz kurzer technischer Exkurs, ohne jetzt zu ins Detail zu gehen. Wir stellen Primärstahl her. Primärstahlherstellung heißt auf Basis von Eisenerz, wo entsprechend dann am Ende nochmal 20% Schrott auch in dem Produktionsprozess zugegeben werden können, circa. Das Eisenerz, was in der Natur vorkommt, das muss in das reduziert werden. Wir müssen den Sauerstoff entfernen. Das macht man heute überwiegend weltweit betrachtet im sogenannten Hochofenprozess unter Nutzung von Kohle, Kohlenstoff. Und einfach gesprochen reagiert der Kohlenstoff mit dem Sauerstoff im Eisenoxid zu CO2. Das ist sozusagen dann, was wir gerade auch schon beschrieben haben, was dann am Ende zu 8 Millionen Tonnen CO2 führt. Deswegen mit Kohlenstoff kann man das langfristig nicht machen, unserer Einschätzung nach. Deswegen haben wir uns überlegt, was ist eine Alternative. Es gibt sogenannte Direktreduktionsverfahren. Dort wird Erdgas eingesetzt. Erdgas ist Methan, CH4. Das heißt, wir haben Kohlenstoff und Wasserstoff jetzt als Reaktionspartner für diesen Reduktionsvorgang. Und wenn ich jetzt Wasserstoff nutze, um das Eisenerz zu reduzieren, den Sauerstoff zu entfernen, dann entsteht dabei H2O, also Wasser. Und die Idee ist halt von uns, wir bauen eine Anlage auf, starten die mit überwiegendem Erdgaseinsatz und geben halt dann schrittweise immer mehr, je nach Verfügbarkeit, Wasserstoff hinzu. Und je mehr Wasserstoff wir einsetzen, desto weniger CO2 entsteht dabei und desto mehr Wasser entsteht dabei als Nebenprodukt. Und auch schon beim Start, wenn wir jetzt mit Methan, also mit Erdgas anfangen, haben wir ca. 50% weniger CO2 im Vergleich zur Hochofenroute. Und natürlich, wenn wir dann den Wasserstoffanteil erhöhen, haben wir dann entsprechend immer weniger CO2-Emissionen und immer mehr dann halt Wasser als Nebenprodukt. Und das ist natürlich entsprechend das, was wir auch entsprechend erreichen wollen.
Das jetzt aber erstmal auch wieder in meiner Laiensprache. Also der erste Schritt ist sozusagen, ihr gewinnt den Stahl anders oder das Eisen. Also ihr tauscht die Rohstoffe aus sozusagen. Und selbst wenn das jetzt erstmal Erdgas ist, habt ihr schon richtig viel gewonnen. Idealerweise langfristig grüner Wasserstoff.
Genau, definitiv. Und es gibt halt schon erdgasbasierte Direktreduktionsanlagen, gerade in Regionen, wo Erdgas sehr günstig verfügbar ist. Das ist ja teilweise auch ein Nebenprodukt der Erdölproduktion. Arabischer Raum in Mexiko, zum Teil in Nordamerika, in Russland. In der Ukraine werden Anlagen eingesetzt, aber es hat noch keiner diese Anlagen betrieben in einem Mischbetrieb mit Wasserstoff. Und das ist sozusagen dann schon jetzt bei uns ein Neuigkeitsfaktor. Wir starten mit 5%, wir werden eine 100 MW Elektrolyse errichten und dann mit 5% Wasserstoff starten und dann halt diesen Anteil immer weiter erhöhen. Das erfordert natürlich auch eine Anbindung an ein Wasserstoffkernnetz, was ein wichtiger Baustein für uns sein wird, um natürlich dann auch von externen Wasserstoffmengen beziehen zu können.
Da muss ich kurz rein, weil du ratterst das so runter, das ist ja dein Tagesgeschäft, aber ich muss trotzdem nochmal kurz die Sachen ein bisschen ausbuchstabieren. Du hast gesagt, eine 100 MW Elektrolyseanlage, ich buchstabiere das nochmal aus, das heißt eine 100 Megawatt Elektrolyseanlage, das heißt, ihr produziert vor Ort in einer sehr großen Größenordnung den Wasserstoff selbst. Und diese Größenordnung ist aber enorm und ich glaube, das muss man sich wirklich vor Augen führen. Wenn ich mir das richtig gemerkt habe, dann braucht ihr, um langfristig, korrigiere mich, wirklich auf diese 95% Reduktion von CO2 zu kommen, glaube ich, 400.000 Tonnen Wasserstoff pro Jahr, ne?
Ja, also jetzt für die eine Direktreduktionsanlage brauchen wir ungefähr 140.000 bis 150.000 Tonnen.
Ja.
Und damit transformieren wir ungefähr 40% unserer Produktionskapazität.
Und wenn ihr das ausbauen würdet, aber unterm Strich langfristig über die Jahre gerechnet, landet ihr irgendwann bei den 400.000 Tonnen pro Jahr, oder?
Ja, ist natürlich auch eine Frage, also wie viel Direktreduktionsanlagen errichtet man? Das ist ja auch nochmal so eine Fragestellung. Wenn man jetzt komplett sagen würde, wir möchten die komplette Rohstahlerzeugungskapazität hier in Salzgitter halten, die 5 Millionen Tonnen. Jetzt transformieren wir ungefähr 2 Millionen Tonnen, also entspricht 40%. Die Anlage braucht 150.000 Tonnen. Dann kann man das ja entsprechend ausrechnen. Dann kommen wir halt ungefähr in so eine Größenordnung über 300.000 Tonnen, zwischen 300 und 400.000 Tonnen. Ja.
Auch abstrakte Zahlen, warum ich das mal kurz unterstreichen wollte, ist, damit man das vor Augen hat, aktuell produzieren wir, glaube ich, in Deutschland, korrigiere mich, nur 50.000 Tonnen grünen Wasserstoff für alle Industrien. Und ihr bräuchtet jetzt in der ersten Stufe quasi das Dreifache davon nur für euch.
Ich würde fast vermuten, dass es heute noch eher weniger ist, weil jetzt ja gerade erst Anlagen errichtet werden. Also wir gehen ja dann mit der 100 MW Elektrolyse in Betrieb im nächsten Jahr. Es werden ja parallel jetzt auch in anderen Projekten Elektrolyseure gebaut, auch zum Teil im dreistelligen Megawatt-Bereich. Wir produzieren ca. 10.000 Tonnen. Es gibt ähnliche Projekte mit 300 MW. Gerade jetzt auch in Niedersachsen gibt es ein paar Projekte, die jetzt auch gerade starten. Und aber die starten auch dann erst. Also ich glaube, im Betrieb sind noch nicht so viele Anlagen, weil die natürlich auch ein Kernnetz erfordern. Wir brauchen natürlich auch dann die Verbindung der Erzeuger zu der Senke, also zu dem Verbraucher.
Wirklich, um das sich bildlich vor Augen zu führen, wie gewaltig so ein Transformationsprojekt ist, weil da so viel reinfließt, dass teilweise auch außerhalb von euren Händen ist oder wo ihr schauen müsst, okay, so könnten wir grünen Stahl produzieren, dafür brauchen wir aber als Wasserstoff, als Rohstoff. Den gibt es in dieser Form und Größenordnung mit wirklich großem Abstand noch gar nicht. Wie können wir selber die Lücke schließen und was müsste um uns außenrum in Deutschland passieren, dass Deutschland als solches sich nicht anfängt, um die wenigen Tropfen Wasserstoff zu streiten. Das ist schon ziemlich kolossal und ich glaube, man kann sich gar nicht vergewärtigen, was für Größenordnungen das sind, oder Frank?
Ja, das glaube ich auch. Das fällt mir selber auch wieder und wieder schwer. Ich meine, wir reden jetzt hier über ein Stahlwerk. Wir haben natürlich Dutzende in Europa und wir haben übrigens auch schon relativ viele Lichtbögenöfen in Europa stehen, die im Wesentlichen mit Schrott betrieben werden, aber die großen Kapazitäten sind immer noch die Primärroute. Dann müssen wir das Ganze ausbreiten auf die anderen Sektoren, auf den Zement, aufs Glas, auf Raffinerien und andere. Also alle Hochtemperaturprozesse werden nicht weiter mittelfristig mit Erdgas oder Kohle erzeugt werden können. Das heißt, wir haben also ein Riesenthema vor uns. Und daher bin ich auch immer, fange ich mal so ein bisschen an zu zucken, wenn in gewissen Parteien von Technologieoffenheit oder Ähnlichem gesprochen wird. Denn wir haben einfach keine Zeit, sich das mal so ein bisschen entwickeln zu lassen. Wenn wir dieses Ziel Klimaneutralität 2045 oder in der EU 2050 halten wollen, dann kann man eigentlich nicht mal abwarten, ob es denn so kommen wird, welche Technologie sich irgendwann mal durchsetzt. Und gerade bei so etwas wie Wasserstoff, das hatte der Alexander vorhin schon angesprochen, wir haben das Henne-Ei-Problem. Niemand wird große Elektrolyseurkapazitäten aufbauen, wenn es nicht genügend Nachfrager gibt. Aber Nachfrager werden auch keine großen Anlagen auf Wasserstoffverbrennung umstellen, wenn es die Kapazitäten dazu nicht gibt. Aber vielleicht kann der Alexander da noch ein paar Worte zu sagen.
Ja, was ich bei dem Aspekt auch ganz wichtig finde, wir machen es uns natürlich auch künstlich schwer, auch nicht zuletzt durch die Regulatorik. Es gibt ja dann sogenannte RFNBO-Kriterien von der EU vorgegeben, die dazu führen, dass die Wasserstoffproduktion auch nochmal, ja, ich sage jetzt mal, künstlich verteuert wird. Also es gibt dazu Kriterien, dass man sagt, okay, der Strom für die Elektrolyseure, der muss gleichzeitig entstehen, der muss vor Ort entstehen, also Lokalität, und der muss zusätzlich entstehen. Das heißt, wir bürden nochmal dem grünen Wasserstoff nochmal zusätzliche Kriterien auf, die ihn halt auch unnötig unserer Ansicht nach teurer machen. Wenn ich mal die Analogie ziehe jetzt zum Bereich Elektromobilität, da ist es ja nicht so. Ein Elektrofahrzeug tankt Strom. Ob das aus einem Kohlekraftwerk kommt oder von einem PV-Anlage, das ist dem Elektrofahrzeug und auch dem Fahrzeughersteller egal. Für seinen Flottenverbrauch wird das Fahrzeug als CO2-neutral bewertet oder teilweise auch mit so Supercredits noch stärker bewertet. Bei uns, bei der Industrie, Wasserstoffeinsatz ist aber so, dass diese Wasserstoffproduktion sehr strenge Kriterien erfüllen muss, der den Wasserstoff einfach, finde ich jetzt zumindest für den ersten Schritt, unnötig teuer macht. Und das ist halt auch nochmal ein Problem. Und Henne-Ei-Problem, ganz richtig, wir versuchen es ja auch jetzt zu lösen oder sind dabei auch die ersten Kontrakte zu schließen und hatten jetzt ja auch vor ein paar Wochen mit EWE mal ein Beispiel gesagt, dass wir sagen, okay, wir lassen uns von denen, die bauen eine Anlage in Emden auf, wenn wir entsprechend an das Wasserstoffkernnetz angeschlossen sind, was 2030 der Fall sein soll, dann beliefern die uns mit ungefähr 10.000 Tonnen jedes Jahr, was sozusagen dann nochmal zu unseren selbst produzierten 10.000 Tonnen obendrauf kommt, sodass wir dann halt auch schon einen größeren Anteil des notwendigen Wasserstoffs halt entsprechend dann auch nutzen können. Und das sind halt so erste Pflänzchen, aber natürlich gerade solche Kriterien, die machen es halt sehr, sehr schwierig. Und wir wollen ja die Verschiebung haben weg von den fossilen Energieträgern hin zum Strom. Aber da müssen wir halt auch wirklich gucken, dass halt dass der Strom nicht so teuer wird und dann auch nicht noch künstlich teurer wird, dann zum Beispiel durch solche Kriterien. Und natürlich gibt es auch andere Belastungen, wo man auch gucken muss, sei es halt irgendwelche Netzentgelte oder sonstiges, die natürlich auch so einen Betrieb einfach auch dann in Deutschland unmöglich machen, wirtschaftlich.
Jetzt hast du gerade gesagt, das sind so erste Pflänzchen. Vorhin hast du ja auch erwähnt, hinter deinem Büro oder um dich rum ist eine Großbaustelle sozusagen. Wo steht ihr gerade? Ganz am Anfang hatte ich ja gesagt, ich glaube, Salkos hat drei Phasen. Also welche Phase ist schon erreicht und was ist mit den folgenden Phasen?
Genau, wir sind ja Ende 2022, Anfang 2023 angefangen, haben ja entsprechend auch eine große Förderung erhalten. Hast es ja gerade erwähnt, vom Land, also von Deutschland, als entsprechend auch vom Land Niedersachsen. Wir haben jetzt die erste Stufe, sind wir gerade in der Umsetzung, die geht im Sommer nächsten Jahr in Betrieb. Und erste Stufe heißt, wir transformieren ungefähr 2 Millionen Tonnen, also ca. 40% unserer Kapazität haben wir zukünftig dann ab Sommer 2027 über diese neue Route. Und das Ganze setzt sich zusammen aus einer Direktreduktionsanlage in Kombination mit dieser 100 MW Elektrolyse, die ca. 5% des notwendigen Wasserstoffbedarfs bereitstellt, Rest anfangs Erdgas plus einem Elektrolichtbogenofen, der das direkt reduzierte Eisen, was dann die Direktreduktionsanlage produziert, also Eisenerz reduziert, dann halt aufschmilzt, auch unter der Zugabe von Schrott. Und das ist sozusagen unser erster Schritt, die erste industrielle Anwendung dieses Prozesses mit Wasserstoff und diesen Flexibilitäten. Und dann haben wir sozusagen eine dreistufige Transformation uns überlegt, um dann sozusagen im nächsten Schritt das weiter aufzubauen. Wir müssen auch immer wieder gucken, das Zusammenspiel mit den bestehenden Prozessen. Wir betreiben ja weiter natürlich jetzt auch noch einen Hochofen, der erfordert auch eine Sinteranlage und eine Kokerei und einen Kraftwerksbetrieb, wie wir da sozusagen diesen Parallelbetrieb hinkriegen. Und dann wäre sozusagen die nächste Stufe halt, dass wir dann halt weitere Kapazitäten umstellen und dann natürlich irgendwann in der dritten Stufe das final umgestellt haben. Und das ist auch, finde ich, ein bisschen die Stärke des Konzeptes. Wir können uns natürlich auch mit unseren Anpassungs- oder Salkos in Transformationsstufen auch ein bisschen natürlich der Entwicklung anpassen, die um uns herum geschieht. Also was gibt uns die Regulatorik vor? Wie gestalten wir die Transformation genau aus? Weil wir da entsprechend auch Flexibilitäten eingebaut haben, die es auch dann ermöglichen zu sagen, okay, wir ziehen jetzt vielleicht einen Elektrolichtbogenofen vor, wir bauen eine weitere Direktreduktionsanlage, wir bauen die Elektrolysekapazitäten auf, dass wir da diese Flexibilitäten haben, die sich sozusagen auch an das anpasst, was uns halt entsprechend auch von außen vorgegeben wird.
In meine Laiensprache runtergebrochen, also im Idealcase quasi, könnt ihr eure komplette Technologie umstellen und Wasserstoff als einen der größten Grundstoffe da verwenden, dann habt ihr wirklich die maximale Reduktion rausgeholt. Und wenn ihr merkt, irgendwie das Umfeld macht nicht mit, die Regulatorik spielt nicht in eure Hände, wie Frank auch gesagt hat, das Henne-Ei-Problem um euch rum, das Ökosystem wächst nicht, dann könnt ihr weiterhin erstmal auf Erdgas setzen, habt aber trotzdem schon eine kolossale Reduktion damit erreicht. Also das ist sozusagen so, ihr müsst euch nicht zwischen, ich sag mal, komplett fossilem Weg und Legacy entscheiden und entweder komplette Transformation, sondern ihr habt so einen Schieberegler, der es euch ermöglicht, schrittweise umzusetzen. Was ich da für eine Frage hätte, Frank, ist, das waren jetzt super viele Wörter, die ich glaube, die meisten Zuhörer nicht selber auch nicht richtig einordnen können. In all dem, was Alexander runtergerattert hat, wo steckt wirklich Technologie drinne, die quasi nicht nur für die Reduktion wichtig ist, sondern auch für Deutschland, für Europa als Green Tech Technologieführer? Also gibt es da Dinge, wo du sagst, das ist wichtig, dass Alexander das macht und auch umbaut, weil wir damit überhaupt erst die Technologie an den Markt bringen können, um solche Sachen auch der Welt zur Verfügung zu stellen und damit die im Idealfall auch unsere Grünstahlwerktechnologie kauft oder so?
Das ist eine gute Frage und da muss ich jetzt ehrlich sagen, sowohl Direktreduktion als auch ERFs gibt es schon länger. Alexander, hilf mir, ich wüsste jetzt nicht, dass da eine besondere Innovation drinsteckt. Da werden sicherlich einige Innovationen drin sein. Der Einsatz von Wasserstoff wiederum, das ist meines Wissens Neuland. Und da die Erfahrungen, die kann man wahrscheinlich auch kommerzialisieren.
Ja, also wie du schon sagtest, genau. Es gibt halt schon weltweit Direktreduktionsanlagen auf Erdgasbetrieb. Das wird schon soweit eingesetzt. Was es, glaube ich, noch nicht gab, ist halt jetzt hier so eine, wir nennen das ja Brownfield Transformation. Also wir bauen ja ein bestehendes Hüttenwerk um. Da kenne ich kein weiteres Beispiel in der Form. Und natürlich, wie du gerade auch schon sagtest, dann halt der Wasserstoffeinsatz natürlich nochmal eine zweite Komponente dann darstellt. Und das Ganze natürlich auch jetzt im Elektrolichtbogenofenbetrieb, muss man auch sagen, da betreten wir natürlich auch Neuland. In Europa zumindest wird halt auch die Elektrostahlroute nicht für die Flachstahlproduktion eingesetzt. Flachstahl heißt jetzt auch, um das zum Beispiel in Automobilen einzusetzen, beziehungsweise auch jetzt für weiße Ware nennt man das, also Haushaltsgeräte einzusetzen. Das wird in Europa noch nicht eingesetzt. Wir haben auch natürlich auch recht hohe Anforderungen aus dem Bereich der Automobilkunden bezüglich der Güten, die über die Routen hergestellt werden. Das macht auch noch keiner. Und was ich auch nochmal ganz wichtig bei uns finde, um das Thema Flexibilität aufzuzeigen, genau, wir haben die Sicherheit, wir können auf Erdgas erstmal auch weiterhin die Anlagen betreiben. Wir können aber auch je nach Verfügbarkeit die Wasserstoffanteile hochnehmen. Das heißt, wir haben auch sozusagen so ein atmendes Element, was natürlich auch einen Beitrag für so eine Energiewende mit leisten kann. Also wir können die Anlagen flexibel mit Erdgas und Wasserstoff betreiben, natürlich in Grenzen, auch natürlich mit entsprechenden Änderungsgeschwindigkeiten, was können wir zumindest machen. Und auf der anderen Seite natürlich auch das Thema Sekundäranteil, also Schrotteinsatz, da haben wir natürlich zukünftig auch eine Flexibilität. Das heißt, wir können in dem Elektrolichtbogenofen zukünftig auch, heute sind wir auf 20% beschränkt, zukünftig können wir halt auch, je nach natürlich Verfügbarkeit und auch natürlich den Qualitätsanforderungen des Kunden, aber auch höhere Schrottanteile einsetzen, sodass wir da auch zwei Flexibilitäten zukünftig haben, werden ja auch entsprechend dann die Transformation mit unterstützen.
Das heißt, da ist so ein Kreislaufwirtschaftselement drin, was ihr dank der neuen Technologie im Hochofen jetzt zum ersten Mal so voll quasi drauf setzen könnt. Für mich eine Frage, ich sehe, du hast einen Gedanken, Frank, füge ihn gleich ein, aber ich habe schon eine andere Frage mit in deine Richtung. Da sind ja massive Investitionen. Und so ein Ofen, so eine Anlage, die haben ja auch Laufzeiten, ne? Das heißt irgendwie, da ist ja Alexander wahrscheinlich auch unter Druck. Das kann ich jetzt machen, weil da läuft gerade der alte Ofen aus oder so. Wenn wir nochmal 3 Jahre warten, müsste ich den eigentlich schon ersetzt haben durch einen neuen, der dann 20 Jahre läuft. Das sind ja super sensible Timing-Fragen mit Millionen oder Milliarden Beträgen. Wie relevant ist da dann dieses Rumeiern auf EU-Ebene oder die Prioritätsverschiebung oder wie gefährlich ist das auch für so große Transformationsprojekte?
Also das ist für mich ein ganz, ganz kritisches Thema. Wir sprechen da in der Ökonomie von der Glaubwürdigkeit von Märkten oder eben in dem Fall von Policies. Unternehmen brauchen Planungssicherheit. Der Alexander hat das vorhin kurz gesagt. 2015, meine ich aus dem Kopf, hat man mit dem Projekt begonnen. 2021 hat man angefangen, es operativ tatsächlich dann umzusetzen. Das ist in vielen Industrien ganz genau so. Wir reden hier von Zeiten, bis so eine Anlage läuft. Die sind 5, 6, 7, 8 Jahre oder länger. Und wenn ich mich nicht darauf verlassen kann, dass mein Planungsszenario heute die nächsten 3 Jahre übersteht, dann werde ich im Zweifel 1 Milliarde Euro lieber 3 Jahre später investieren. Ich brauche als Unternehmen in dieser Art von Transformation unbedingte Planungssicherheit und die ist meines Erachtens jetzt in den letzten 5, 6 Jahren nicht wirklich gegeben. Also das höre ich auch immer wieder, wenn ich mit Industrievertretern spreche, es ist einfach Gift für langfristige Investitionen. Dazu kommt, dass man im Zweifel eben günstige Zeitfenster verpasst. Das ist auch in vielen anderen Bereichen so. Alle Hochtemperaturprozesse, da muss irgendwann das Umfeld umgebaut werden. Ja, sei es jetzt der Stahlofen, sei es die Schmelzwanne beim Glas. Die Dinger leiden natürlich bei 1600 Grad Celsius.
Kurze Zwischeneinwurf. Ich glaube, das Beispiel, was wir am meisten kennen, ist, ich bin Heimbesitzer, überleg mir, baue ich einen neuen Gasboiler ein oder setze ich auf die Wärmepumpe um? Und diesen Moment gibt es nur jetzt die nächsten 3 Jahre und dann ist das für 10, 20 Jahre zementiert. Punkt. Das wäre so ein alltagspraktisches Beispiel, ne?
Ja. Ganz genau.
Also aktuell, ich glaube, das hatten wir am Anfang ganz kurz, werden eher die Zauderer belohnt als die Pioniere. Man könnte fast sogar sagen, dass Pioniere gerade so ein bisschen bestraft werden. Ich habe Alexander nicken sehen, daher muss ich den Ball ganz spontan direkt zu Alexander rüberwerfen und dann kommen wir wieder zu dir, Frank.
Ja, definitiv. Ich meine, wie schon gesagt, also wir haben natürlich Business Cases auch gerechnet. Wir gehen davon aus, dass es einen steigenden CO2-Preis gibt. Das war ja auch sozusagen, ist ja die Grundannahme hinter dem Emissionshandelssystem und auch hinter den Klimazielen. Und wir hatten ja gerade zu Beginn, wo wir angefangen haben, hier dieses Review des EU-ETS. Und das geht einfach natürlich jetzt für uns in die falsche Richtung. Also wir kalkulieren mit höheren CO2-Preisen, weil die Route, die wir gerade aufbauen, nach heutigen Maßstäben einfach noch viel teurer ist als die bestehende kohlebasierte Route. Liegt sicherlich auch daran, wie Frank gerade sagte, dass auch die CO2-Emissionen vielleicht nicht von den Folgekosten entsprechend eingepreist sind. Wobei natürlich da als Industrieunternehmen immer die Schwierigkeit ist, gäbe es einen weltweiten CO2-Preis, also auch weltweit die gleichen Wettbewerbsbedingungen, dann wäre das auch für uns einfacher in der Umsetzung. Das haben wir leider nicht, das werden wir auch so bald nicht bekommen. Und das macht es ja auch natürlich jetzt in Europa so schwierig, dass man irgendwelche Ausgleichsmechanismen suchen muss, wie man da die Wettbewerbsfähigkeit sichern kann. Aber wie gesagt, für uns ist es natürlich wichtig, dass wir da eine Verlässlichkeit haben, dass wir da nicht als Pionier bestraft werden, weil wir schon entsprechend jetzt vorangegangen sind und auch jetzt bei der genauen Ausgestaltung des EU-ETS, das ist ja hochkomplex, es gibt da Benchmarks und Sonstiges. Wir fließen dann nachher auch entsprechend Direktreduktionsanlagen in diese Benchmarkberechnung ein und sowas alles, das ist ja alles noch gar nicht ganz genau geklärt. Und deswegen ist halt auch für uns einfach extrem schwierig zu sagen, wie sich dann auch jetzt so ein Review auswirken wird.
Alexander hat jetzt einen spannenden Punkt aufgemacht, Frank, und das ist nämlich alles außenrum. Wir haben den ETS, aber es gibt auch CBAM und ich finde, das wäre eine perfekte Vorlage, um zu schauen, was gibt es denn sonst noch an Instrumenten und woran scheitern die in der Wirklichkeit?
Ja, genau, das passt hier sehr, sehr gut rein. Der CBAM ist ein Grenzausgleichsmechanismus. Man kann sich das relativ simpel wie eine Importsteuer vorstellen. Das ist technisch ein bisschen anders, ist egal. Im Wesentlichen bedeutet das, wenn ein Stahlhersteller, um beim Beispiel zu bleiben, außerhalb der EU produziert und dann der Stahl in die EU importiert wird, dann hat dieses Unternehmen erstmal einen Vorteil, wenn es in dem anderen Land außerhalb der EU keine CO2-Bepreisung gibt. So, das heißt, wir erhöhen also hier für unsere Unternehmen die Kosten auf Basis des CO2-Preises, andere haben das nicht. Und die EU sagt dann, um das Level Playing Field, wie man so schön sagt, wiederherzustellen, um also den Nachteil der europäischen Unternehmen auszugleichen, wird auf den importierten Stahl eine Steuer erhoben, ein Grenzausgleich. So, und das ist durchaus aus meiner Sicht erstmal ein Vorteil für europäische Unternehmen, denn wir sind grundsätzlich in den meisten Industrien eigentlich relativ gut weltweit gesehen. Das heißt, in China wird bei der Stahlproduktion deutlich mehr CO2 emittiert im Schnitt als in Europa. In Indien ist es nochmal ein ganzes Stück höher, unter anderem, weil die so viel Strom mit Kohle produzieren. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ja, wichtig ist, wir haben da grundsätzlich mal einen Vorteil. Und je höher natürlich der CO2-Preis ist, desto höher wird auch der Grenzausgleich gesetzt. Also die beiden Preise sind direkt miteinander verbunden, sodass das eigentlich unsere Unternehmen schützt. Das ist eine gute Sache, denke ich. Und das hat auch, das hat gerade erst begonnen. Man kann also noch nicht sagen, wie sich das wirklich etabliert hat. Es wird aber jetzt auch gerade schon wieder etwas abgeschwächt, denn mit der Einführung dieses Grenzausgleichmechanismus CBAM sollten auch die Freizuteilungen von Emissionszertifikaten an die deutsche und europäische Industrie reduziert werden. Und das wird jetzt auch wieder ein bisschen verlangsamt.
Jetzt habe ich in der Praxis auf einer der Konferenzen, auf denen ich so moderiere, ich weiß nicht mehr, aus welchem Unternehmen das war, aber ich glaube, das war bei einem Wirtschaftsforum. Und da hat einer irgendwie losgepoltert und meinte so, CBAM, das muss weg. Weil was heißt das in der Praxis? Indisches Unternehmen stellt einfach neue Zertifikate auf. In Indien wird dann irgendeine Steuer, die sie erhoben haben, umbenannt in Green Tax. Oder der Ökostrom, den sie haben, der erneuerbare Strom, fließt nicht mehr in Privathaushalte, sondern in das Stahlwerk, wie auch immer. Gut, das wäre natürlich sinngemäß. Aber das heißt im Prinzip quasi, weil Indien Regularien und Deklarierungen ändert, haben sie plötzlich quasi nicht mehr die CBAM-Tax, weil sie sagen können, ja, das ist doch eigentlich Grünstahl, das ist das eine. Und das andere ist, dass der Reexport, glaube ich, das dann für deutsche Unternehmen noch mal teurer macht. Also weil ich zahle quasi die CBAM-Tax auf meinen indischen Nichtgrünstahl und wenn ich dann mein Produkt wieder raushaue auf den Weltmarkt und wir sind ja Exportweltmeister, dann bin ich im Wettbewerb mit zu teuren Produkten am Start versus ein chinesischer Hersteller, der seine Produkte so direkt auf den Weltmarkt packt.
Ja, also das ist sicherlich in gewissen Fällen richtig. Ja, zum ersten Thema möchte ich sagen, jetzt die EU ist da in dem Fall auch nicht ganz unbeleckt. Das heißt, die gucken da schon relativ genau drauf. Also man wird dann schon darauf achten, ob in Indien plötzlich irgendeine Steuer komplett umbenannt wird und solche Sachen werden entsprechend angepasst. Aber natürlich, es gibt viele Möglichkeiten, die Industrie zu unterstützen, zu subventionieren. Das macht Indien, das macht China, das macht die USA, das macht auch Europa. Und wie man da drauf reagiert, das wird abzuwarten sein, das wird zu sehen sein. Ja, also ganz so einfach wird es aus meiner Sicht nicht ablaufen, wie jetzt vielleicht dort dargestellt, dass einfach eine Steuer umbenannt wird. Da gucken die schon genauer drauf. Ne? So, das ist das eine. Dann zum zweiten Punkt. Heute umfasst der CBAM gerade mal 6 Produktkategorien, von denen 2 praktisch irrelevant sind, nämlich der Wasserstoff. Wir haben, soweit ich das weiß, kaum Importe von Wasserstoff aus dem Ausland und Strom. Und auch da, wir haben meines Wissens keine wesentlichen Importe von Strom außerhalb der EU. Also haben wir de facto 4 Kategorien, wo das Ganze überhaupt greift. Und das sind Rohprodukte wie eben der Stahl, die Zementklinker, Dünger und Aluminium. Ja. So, was daraus dann folgt, ist auch heute schwer zu sagen. Ich bin dabei, man muss aufpassen, dass nicht plötzlich einfach gewisse Produktionsschritte aus der EU ins Ausland verlagert werden. Dann wird aus dem Rohstahl irgendein verarbeitetes Produkt gemacht, was nicht mehr unter den CBAM fällt und dann kostenfrei importiert wird. Das ist schon denkbar. Ja.
Darf ich kurz ein Bild vor Augen führen? Also das heißt ja Zement, ich sag mal, da ist mein Argument nicht so wichtig, weil der Zement wird importiert, es wird ein Hochhaus gebaut, das wird definitiv nicht nach China exportiert. Aber du hast gesagt zum Beispiel Alu, wir importieren das, bauen hier einen Audi A3 draus und dann wollen wir den Audi A3 nach Südamerika verkaufen. Gut, mittlerweile wird er dort vor Ort produziert, aber ich sag mal, gerade das, Autoproduktion, weiße Ware, wie Alexander gesagt hat, da wird es dann knifflig, oder?
Ja, in gewisser Weise schon, aber das trifft dann die Produktion so oder so, ob ich mein Aluminium aus Europa kaufe oder von außerhalb Europas. Also das ist in dem Fall aus meiner Sicht erstmal kein Unterschied. Es ist natürlich richtig, wenn ich günstige Vorprodukte außerhalb Europas einkaufe, dann, weil sie mir zum Beispiel eben in Europa wegen der CO2-Bepreisung zu teuer werden, dann wird mir dieser Weg genommen. Was natürlich irgendwo auch Sinn der ganzen Sache ist. Ne? Also wir wollen ja eben nicht unsere Industrie ins Ausland drängen durch diese CO2-Bepreisung.
Der Ball zu Alexander. Es gibt unglaublich viele Instrumente. Ne? CBAM, wir haben den ETS, dann gibt es wahrscheinlich noch eine ganze Reihe, die ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm habe. Wenn du willst, kannst du so die Top 2 ergänzen, die man in dem Kontext diskutieren muss. Für mich aber ist die wichtigste Frage, was davon quasi, wo seid ihr angewiesen, dass die EU das clever löst? Also wo ist das außer eurer Hand? Und wo habt ihr quasi selbst die Transformations- und Geschäftsmodell-Transformationsschritte in der Hand, um wettbewerbsfähig zu werden? Also was könnt ihr in-house lösen und worauf seid ihr auf die Rahmenbedingungen wirklich angewiesen?
Vielleicht nochmal eine kurze Ergänzung auch jetzt zum Thema CBAM mit dem Thema Zementklinker. Da gibt es auch natürlich eine Verbindung zur Stahlindustrie. Wir produzieren heute halt ein Nebenprodukt bei der Stahlerstellung, das ist der sogenannte Hüttensand, der halt auch als Klinkerersatz eingesetzt wird. Und das hat auch so ein bisschen natürlich dann die Überlegung, inwieweit dann auch vielleicht, ja, dann europäisch produzierte Mengen, das ist ja bei uns ein Nebenprodukt der Stahlerstellung, nicht mehr verwendet werden, weil es entsprechende Importe aus Indien oder anderen asiatischen Ländern gibt, wo man sich auch die Frage stellen muss, kann das Sinn machen, dass man das Material dann übers Meer schippert, obwohl es dann zum Teil hier verfügbar ist. Das ist vielleicht nochmal als ergänzender Aspekt dazu. Auf deine Frage zurückkommt, wie das dann nachher mit CBAM funktionieren wird, da müssen wir sicherlich noch weitere Erfahrungen sammeln. Natürlich sehen wir auch die Gefahr, dass dann halt auch, und da gibt es auch diverse Beispiele, dass dann halt Produkte halt dann weiter veredelt werden, bevor die nach Europa importiert werden. Gerade auch Stahl oder entsprechend materialintensive Produkte. Ja, worauf sind wir jetzt angewiesen? Ich meine, bei uns natürlich schon die Hausaufgabe, wir müssen gucken, dass wir halt unsere Prozesse möglichst effizient betreiben. Und ein wichtiges Thema natürlich, wie können wir das möglichst energieeffizient machen? Zum Beispiel bei uns verlässt das direktreduzierte Eisen ja heiß die Direktreduktionsanlage 650 Grad. Das heißt, wir gucken, dass wir es auch heiß im Elektrolichtbogenofen einsetzen, um natürlich da auch elektrische Energie einzusparen. Das sind auch wesentliche Mengen, 20-25% der Energiemenge kann man dadurch einsparen. Wir gucken natürlich auch, wie wir effizient mit den Nebenprodukten umgehen können. Wir gucken, wie wir vielleicht auch entsprechend Dampf noch generieren können aus Abwärme und sonstigem. da ist natürlich sozusagen, da machen wir unsere Hausaufgaben, dass wir gucken, wie können wir halt besser produzieren als vielleicht eine Anlage, die woanders steht, die halt entsprechend nicht solche Standards hat. Und ich finde auch nochmal ein schönes Beispiel hier für Salzgitter. Wir sind halt, glaube ich, eines der wenigen Stahlwerke weltweit betrachtet, die nicht an einem Fließgewässer liegen. Also Thema Wasser gucken wir heute auch schon sehr intensiv. Wir haben halt nicht die Möglichkeit, aus dem Fluss Wasser zu entnehmen, um da unsere Prozesse zu kühlen. Wir müssen halt schauen, dass wir das halt entsprechend mit den eigenen Ressourcen machen. Das zeichnet uns, glaube ich, ja auch schon mal aus, dass wir auch sehr effizient damit umgehen. Und das wird uns auch, wie gesagt, einfach nur heißen, wir müssen gucken, dass wir natürlich effizient sind, dass wir Kosten reduzieren und einfach auch dann Energiekostennachteile ausgleichen. Was wir aber brauchen, um natürlich jetzt hier diese Transformation zu erreichen, natürlich einmal diese Neben- und diese Rahmenbedingungen. Klar, wir gehen davon aus, dass CO2 teurer wird. Und auf der anderen Seite müssen wir hier auch gucken, wie können wir das Produkt vielleicht auch dann mit einer Prämie verkaufen. Die muss ja dann ja irgendwie auch von jemandem bezahlt werden. Auf der einen Seite der sogenannte Leitmarktgedanke. Was gibt es für mögliche Leitmärkte, wo man sagen kann, hier, das Produkt muss halt entsprechende CO2-Kriterien erfüllen, damit es eingesetzt werden darf. Das könnte man sich sehr gut vorstellen. Und da gibt es auch erste Überlegungen zu, dass man eine Kopplung ermöglicht, dass man sozusagen den Einsatz von CO2-armem Stahl auf die Flottenverbrauchsziele der Automobilindustrie mit anrechnen kann. Das ist halt ein möglicher Baustein. Natürlich könnte man sich auch überlegen, dass man sagt, jetzt gerade auch im Bereich der Infrastruktur, dass da CO2-arme Produkte eingesetzt werden könnten. Oder auch wenn ich mir so Offshore-Windpark-Ausschreibungen vorstelle, das ist ja auch eine Möglichkeit. Und da haben wir auch zum Beispiel mit Siemens Gamesa mal ein Projekt gemacht, wo wir halt auch dann den Material liefern, Stahlbleche liefern, aus denen die halt dann Windkraftanlagentürme herstellen können, die halt dann auch CO2-ärmer sind. Denn am Ende muss es ja auch darum gehen, dass sie auch die Energieerzeugung möglichst CO2-arm aufbauen.
Zwei Einwürfe da. Gerade das Thema Leitmarkt, unglaublich spannend. Es gibt eine ganze Folge dazu bei Gewinn der Zukunft, nämlich Folge 80. Da hatten wir den Holcim-CEO, den Deutschland-CEO zu Gast und Martin Behnke von Butterfly Consulting. Da haben wir das Thema wirklich durchgespielt. Also wenn euch interessiert, warum Leitmarkt so relevant ist für die Dekarbonisierung unserer größten Industrien, hört euch das an. Super parallel, eine super ergänzende Folge hier zu dieser Folge, Folge 80. Frank, zu dir.
Also ich wollte es zu den Leitmärkten auch nochmal ergänzen. Das ist das, was ich eigentlich auch vorhin meinte. Die Chancen, die wir hier sehen, die sind natürlich auch im Anlagenbau. Wenn ich jetzt an CCU oder CCUS denke, dann können wir da natürlich anfangen, solche Anlagen zu bauen, zu testen und dann auch zu verkaufen. Die Welt entwickelt eine Nachfrage nach allen diesen grünen Technologien. Und du sagtest es vorhin, wir sind Exportweltmeister, wir wollen es bleiben. Und das ist der eine Punkt, also der ganze Maschinenbau, Anlagenbau, der hat aus meiner Sicht dort ein Riesenpotenzial. Wir haben ja nun leider sowas wie die PV-Industrie oder auch wesentliche Teile der Windindustrie schon an China verloren, was das betrifft. Aber wenn wir jetzt dann weiter auf die grünen Produkte gehen, die dann aus den grünen Prozessen herauskommen, dann sehe ich da eben die Chancen. Das ist der grüne Stahl, das ist im Zweifel der grüne Wasserstoff, wobei ich da halt immer wieder höre, dass die Bedingungen für die reine Wasserstoffproduktion hier nicht optimal sind, sage ich mal. Da habe ich auch mit dem Pick and Paper im Review gerade, wo wir genau das untersucht haben, wo ist denn in Europa eigentlich die Wasserstoffproduktion über Elektrolyseure tendenziell am günstigsten?
Kurze Ergänzung, PIC, Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, und das Paper, an dem ihr forscht, genau.
Das genau. So, und das heißt also, die ganzen grünen Produkte, auch für die wird es eine Nachfrage geben. Die gibt es teilweise schon. Es ist etwas, was sich einfach langsam aufbaut. Momentan sehen wir es bei den Elektroautos, dass die Chinesen uns da auch schon wieder den Rang ablaufen. Also deshalb bin ich sehr, sehr kritisch, nicht aus irgendeiner Aktivistensicht, sondern aus einer rein ökonomischen Perspektive. Wir sehen, wie China und andere Länder hier Stück für Stück dabei sind, die Märkte der Zukunft abzuräumen und für sich selber zu gewinnen. Und ich denke, wir sollten als Europa da ganz schnell gucken, dass wir da dran kommen.
Ja. Wenn ich das ergänzen darf, du warst ja vorher in der Glasindustrie für einen sehr großen Player unterwegs und ihr habt Glas für Photovoltaikanlagen hergestellt. Und ich glaube, du hast das hautnah erlebt, wie groß das Wachstum war, bis dann wirklich der Einbruch im PV-Sektor in Europa kam und auch ihr wirklich wieder ganze Abteilungen schließen musste. Bis zuletzt quasi musstest du deine eigene Stelle streichen. Und das soll uns natürlich in anderen Transformationsprojekten nicht passieren. Und wir müssen richtig, richtig schnell aus diesen realen Erfahrungen und bitteren Erfahrungen lernen. Und du hast genau das vorweggenommen, was ich auch sagen wollte, als Alexander erzählt hat, ne, dass ihr die Abwärme hier nutzt, dass ihr schaut, dass ihr das Flusswasser nicht zur Kühlung braucht, weil ihr vielleicht auch gar nicht an einem Fluss steht oder in Zukunft der Fluss einfach, wie jetzt diesen Sommer, trocken läuft. Das sind ja alles genau diese typischen systemischen Innovationen, in denen Deutschland, in denen Europa eigentlich stark sein sollte, ultrakomplexe neue Green-Tech-Technologien an den Markt zu bringen und vor allem durch Effizienz und Effektivität zu trumpfen. Also daher ist so ein Vorhaben, wie ihr das macht, glaube ich, Alexander, unglaublich wichtig, weil wirklich dieser Systemgedanke an jedem Ende und in jeder Ecke mitgedacht wird. Das könnte noch unser USP sein langfristig. Ein großes Versprechen ist ja von der EU und dem ETS auch, dass dadurch überhaupt erst die Gelder generiert werden, um solche Transformationsprojekte wie SALCOS an den Start bringen zu können, um die notwendigen Investitionen leisten zu können. Eigentlich ist das Versprechen, wir haben den ETS, wir nehmen das Geld und dann stecken wir das in so Projekte wie SALCOS. Also passiert das realistisch, wenn wir so eine Mischung haben von die einen zaudern, die anderen geben Gas? Und B, was gibt's da für aktuelle Entwicklungen oder Updates zu?
Ja, da sind zwei wichtige Dinge in dem neuen Vorschlag drin. Das eine ist der sogenannte Investment Booster, die sogenannte industrielle Dekarbonisationsbank, ein Finanzierungsinstrument. Da sollen 100 Milliarden Euro vorgezogen werden und bereits jetzt in den kommenden Jahren den Unternehmen auch zur Dekarbonisierung zur Verfügung gestellt werden. Und zwar natürlich denen, die auch entsprechende Projekte liefern. Das Zweite, was wichtig ist, die Freizertifikate, die heute der energieintensiven Industrie teilweise zur Verfügung gestellt werden, die sollen noch viel stärker an die tatsächlichen Dekarbonisierungsmechanismen und Vorhaben gekoppelt werden. Es wird also nicht mehr oder minder nur geguckt, wer verkauft gerade wie viel wohin, sondern es wird viel stärker darauf geachtet, wer produziert denn schon CO2-ärmer oder welches Unternehmen hat denn tatsächlich Projekte in der Pipeline, nicht nur auf dem Papier, sondern eben tatsächlich, sei es jetzt schon durch erste Investitionen nachgewiesen oder ähnliches. Details, muss ich gestehen, müsste ich reingucken.
Haben wir da einen Aspekt, der euch dann tatsächlich eher in die Karten spielt und nicht nur das Leben für euch schwieriger macht, Alexander?
Das muss man natürlich am Ende wieder in der Ausgestaltung dann sehen. Also diese freie Zuteilung erfolgt auch entsprechend, wie ja gerade Frank sagte, nur wenn man entsprechend auch investiert. Aber das ist die Frage natürlich, wie geht man jetzt bei Pionieren um, die schon investiert haben? Also die sozusagen jetzt schon dann initial, ja, wir hatten ja keinen weiteren Anreiz, in Anführungsstrichen, benötigen, um jetzt noch eine Investition zu tätigen. Wir haben 2,7 Milliarden Euro für die erste Ausrüststufe investiert. Wäre das sozusagen auch eine Investition, die man da mit berücksichtigt, dann ab 2031 oder halt nicht? Und das sind natürlich auch so Fragestellungen, die noch nicht geklärt sind, die natürlich auch nachher in der genauen Ausgestaltung nochmal gegangen, wo wir genau drauf gucken müssen. Aber natürlich darf es jetzt auch nicht sein, dass man da als Pionier dann benachteiligt wird, wenn wir schon vorweggegangen sind, dass dann solche Aspekte uns dann nicht mehr zuteil werden.
Gut, weil dann werdet ihr ja doppelt bestraft.
Definitiv, also,
weil, ja. Oder andersrum, die Zögerer werden doppelt belohnt. Sie haben auf Zeit spielen können und dann kriegen sie auch noch quasi Förderung aus dem ETS, der die Verzögerung belohnt. Das wäre natürlich wirklich zynisch. In den letzten 10 Minuten machen wir trotzdem nochmal die Gegenprobe. Ich habe ja ganz am Anfang gesagt, ein paar Tage vor dieser Aufnahme, 3 Tage vorher, kam PwC mit einer Studie raus und die haben gesagt, Grünstahl langfristig in Deutschland nicht wettbewerbsfähig machbar. Die haben gesagt, weil zum Beispiel, keine Ahnung, wenn ein Grünstahlwerk in Oman gebaut wird, haben die einfach so guten Zugriff auf zum Beispiel Erdgas oder vielleicht auch Erneuerbare, dass die da immer wettbewerbsfähiger sein werden als wir. Die Studie ist zu lang und umfangreich, als dass wir sie hier besprechen würden. Aber das ist das, was man wahrnimmt, wenn man in die Medien schaut, ne? Ich glaube, das kursiert rum. Es ist ein unglaublich komplexes Thema und dann wird das bei ganz vielen abgehakt mit der Headline Grünstahl aus Deutschland nicht machbar. Jetzt haben wir ja aber hier Alexander und SALCOS und Salzgitter in der Podcast-Folge, die Milliarden investiert haben, Frank. Also kann man das dann mit so einem Totschlagargument wegbügeln oder wie gut tut das dem Diskurs hier in Deutschland?
Ja, ich bin nicht unbedingt der Meinung, dass das dem Diskurs gut tut. Ich meine, ich schätze PwC, die machen wahnsinnig gute Studien. Aber in dem Fall, das Ende der europäischen Stahlwirtschaft ist für mich jetzt kein besonders guter Titel. Ich würde Kapitel 1, ich habe es ja gerade mal eben aufgemacht, ich kenne sie auch nicht auswendig, ne? Aber hier steht Kapitel 1, die europäische Primärstahlproduktion hat wie bisher keine Zukunft. Und da sind wir uns, glaube ich, einig. Also die Primärroute, ne, über Koks und hohe CO2-Emissionen, 2 Tonnen pro Tonne, das hat keine Zukunft. Ne? Aber in Kapitel 2 wird da genau auch die Zukunft dieser deutschen Industrie dargestellt, wie sie durchaus machbar ist. Ne? Und ich habe grundsätzlich ein Problem mit vielen dieser Untergangspropheten, die von der Deindustrialisierung Deutschlands sprechen. Auch PwC beginnt hier leider mit genau so einem Satz. Ich darf den auch kurz zitieren. Ja, die Dekarbonisierung führt schleichend zur Deindustrialisierung auf unserem Kontinent. Und das geben meines Erachtens die volkswirtschaftlichen Zahlen einfach nicht her. Zum einen muss man wissen, wir deindustrialisieren seit den 60er Jahren. Ja, das hat niemanden bisher so richtig gestört, behaupte ich jetzt mal. Wir haben unsere Textilindustrie ausgelagert, wir haben unsere Elektronikindustrie ausgelagert, wir haben Riesenteile unserer Kunststoffindustrien und so weiter ausgelagert. Unser Wertschöpfungsanteil am Bruttoinlandsprodukt der Industrie ist gerade mal bei 30%. Also 70% kommen schon aus dem Dienstleistungssektor. So. Das heißt noch lange nicht, dass wir den Rest natürlich auch irgendwo abgeben wollen. Aber es heißt auch nicht, dass gerade die Dekarbonisierung hier der Sargnagel für die deutsche Industrie wäre. Wir haben, und ich mache es kurz, ja, wir haben eine Covid-Krise gehabt, wir haben eine Ukraine-Russland-Gas-Schock-Krise, wir haben natürlich jetzt hier die Ölkrise, Strait of Hormuz und so weiter. Wir haben weltweite Überkapazitäten im Stahl, in vielen anderen Bereichen auch. Also die Krise, in der sich Deutschland befindet und auch in der sich unsere Industrie tatsächlich zum Teil befindet, die liegt nicht, also bei weitem nicht nur und auch nicht zu größten Teilen an der Dekarbonisierung. Alexander, kannst du mich da gerne ergänzen oder auch korrigieren, wenn ihr das direkt aus der Industrie anders sieht? Die aggregierten Zahlen geben das aus meiner Sicht nicht her.
Und dann finde ich ganz wichtig, das hast du im Vorgespräch gesagt, Frank, und noch nicht in dieser Deutlichkeit hier, du sagst ja auch, aus den Zahlen heraus ist Grünstahl, ist die Dekarbonisierung kein alleinig europäisches Projekt. Du sagst, ab der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts wird der Weltmarkt dekarbonisiert, elektrifiziert und grün sein. Und entweder wir spielen mit oder wir sind raus.
Ja, das sehe ich so. Es haben sich inzwischen über 130, als ich das letzte Mal geguckt habe, Länder zur Klimaneutralität 2050 bekannt im Übereinkommen von Paris beziehungsweise in den NDCs hinterher, den nationalen Beiträgen dazu. Und lass es von mir aus 2055 oder 2060 werden. Es wird früher oder später kommen. Die Einschläge kommen weltweit immer näher beziehungsweise sie treffen eben auch schon. Und es wird passieren. Da sind sich auch sämtliche Wissenschaftler, die ich lese und kenne, eigentlich einig. Fossile Brennstoffe werden keine Zukunft haben. Es wird sie sicherlich in den ein oder anderen Randgebieten noch geben. Es wird Carbon Capture, Utilization und Storage geben, etc. Aber das ist nicht der Punkt. Die Produkte hinterher werden CO2-arm, treibhausgasarm produziert werden, irgendwann ab der zweiten Hälfte des Jahrhunderts. Und wir haben es vorhin gehört, also es sind noch 20 Jahre bis dahin, 24 Jahre. Das ist in der Industrie eigentlich keine sehr lange Zeit.
Ich finde, das wäre schon fast ein perfektes Schlussstatement für den Podcast gewesen. Das war jetzt ein intensives Besprechen von ETS und CBAM ganz tief in der Transformation der Stahlindustrie. Was können Sustainability Manager außerhalb der Stahlindustrie aus eurer Erfahrung mitnehmen? Wo trifft die das gleiche Thema wie zum Beispiel die Exposure zum CO2-Preis in der eigenen Lieferkette? Nochmal ganz kurz, Alexander, was sind so die Learnings, die deine Peers aus anderen Branchen mitnehmen können?
Ja, also sagt, ich finde einfach natürlich ganz wichtig, also jetzt in unserem Fall, die Technologie ist halt verfügbar. Wir brauchen jetzt halt eine Verlässlichkeit bei der Umsetzung. Das ist halt ein ganz wichtiges Thema und das betrifft wahrscheinlich auch natürlich andere Branchen in dem Maße. Also die Technologie, ich glaube, da sind wir auch in Europa sehr stark und insbesondere in Deutschland auch mit dem ganzen Ingenieurwesen, was wir hier vor Ort haben, mit den Hochschulen, mit den Forschungseinrichtungen, dass da wirklich gute Ideen entwickelt werden. Wir müssen natürlich nur gucken, dass wir das sozusagen auch in die Umsetzung bringen und wenn wir das dann in der Umsetzung haben, dass das natürlich auch dann ja, durch die Verlässlichkeit auf der Rahmenbedingungen dann natürlich auch dann wirtschaftlich betreiben können. Darum muss es ja am Ende ja gehen, dass wir da entsprechend eine industrielle Dekarbonisierung halt auch erfolgreich umsetzen können.
Frank, dein Abschlussstatement vielleicht. Warum ist zum Beispiel Vesalcos unglaublich wichtig als Beispielprojekt für die grundsätzliche deutsche Dekarbonisierung der Industrie? Und warum sollten wir da unbedingt dran festhalten und eher Gas geben, als es zu verlangsamen?
Also ich denke, Salkos ist wichtig, weil es zeigt, dass die Technologie funktioniert und hoffentlich dann auch profitabel funktionieren wird, zumindest eben unter bestimmten Annahmen. Ja, das ist, ich glaube, da müssen wir uns jetzt auch nicht in die Tasche lügen, dass es grundsätzlich natürlich teurer wird mit einer CO2-freien Produktion. Wenn es billiger wäre, würden wir es ja schon machen. Ja. Aber, und das ist das, was ich vorhin schon gesagt habe, Salkos und andere Vorreiterprojekte aus den verschiedenen Branchen, das ist die Zukunft, das ist das, was unserer Industrie zeigen kann, wie wir langfristig global wettbewerbsfähig sein werden. Wir werden gegen Länder wie Indien und China nicht mit Lohnkosten und Energiekosten und sonst was ankämpfen können. Das ist unmöglich. Wir werden nicht mit Billigprodukten gegen solche Länder bestehen, sondern wir werden nur über moderne Technologien und über effiziente, nachhaltige Technologien bestehen können. Das war die letzten 40 Jahre so und das wird auch die nächsten 60 Jahre so sein.
Das lasse ich als Schlussstatement stehen. Vielen, vielen Dank euch beide für diese Folge mit einem echt anspruchsvollen Thema. Ich glaube, bei mir zumindest habe ich teilweise sehr gefährliches Halbwissen ausgeräumt. Wir haben ein gutes Update bekommen. Vielen, vielen Dank dir, Alexander, für den wirklich tiefen Einblick in so ein krasses, krass umfangreiches und in den Zahlen wirklich enormes Projekt.
Ja, herzlichen Dank auch von meiner Seite.
Und Frank, vielen, vielen Dank für deine ganzen Regulations-Updates und die Expertise.
Ja, herzlichen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht. War sehr interessant.
Damit verabschiede ich mich aus der Folge. Abonniert den Podcast, damit ihr die nächste Folge nicht verpasst. Ganz viel Infos zu meinen beiden Gästen gibt es natürlich in den Shownotes. Vernetzt euch mit beiden, entweder mit Frank, wenn ihr Einblicke in die neuesten Paper wollt, oder auch das Paper, sobald es raus ist, an dem er gerade beim Potsdam Institut für Klimafolgenforschung mit einem Team arbeitet. Das kommt demnächst. Wenn ihr in ähnlich umfangreichen großen Projekten unterwegs seid wie Alexander, bin ich mir sicher, er freut sich auch mit euch auf LinkedIn in Kontakt zu kommen oder auszutauschen. Er postet da regelmäßig, ich habe es gesehen, auch gerade ist in vielen Gremien unterwegs oder Verbänden, gerade um das Thema Henne-Ei zu lösen, um das Wasserstoffthema zu lösen. Also ihr seid an einer sehr guten Anlaufstelle, wenn ihr wirklich in diesem Thema steckt und mitbekommen wollt, was sich da alles tut. Abonniert den Newsletter zackes.com/newsletter und verpasst nichts rund um entweder die Podcast-Folgen oder all die Themen, die ich grundsätzlich auf all diesen ganzen Konferenzen aufschnappe, auf denen ich entweder als Speaker oder Moderator unterwegs bin. Da bekommt ihr das immer frisch und heiß direkt aus der Presse. Bis zum nächsten Mal.